Jude von Daniel Donskoy in SWR 2 am Samstagnachmittag. Der Titelsong seiner Sendung Freitagnacht Jews, der ersten jüdischen Late-Night-Show im deutschen Fernsehen, die Sie seit Ende April in der ARD-Mediathek sehen können. Aber diese schnelle, frische, freche und spannende Show ist nur eine Facette von Daniel Donskoy. Der 31-Jährige macht seit vielen Jahren Musik, hat Schauspiel und Musical studiert, spielt im Hannover-Tatort den Pathologen, in der Netflix-Serie The Crown Lady Di's legendären Reitlehrer und er hat die Hauptrolle in der neuen ZDF-Serie Schlafschafe, in der es um Verschwörungstheorien geht. Dazu ist er ein echter Weltbürger, in Russland geboren, in Deutschland und Israel aufgewachsen, in London und New York studiert. Mehr als genug Gesprächsstoff. Und trotzdem ist er in deutschen Talkshows sein Jüdischsein immer ein Thema, wie er sagt. Jetzt hat er mit Freitagnacht Jews die Zügel selbst in die Hand genommen und spricht mit seinen jüdischen Gästen über jüdisches Leben.
Ja, ich bin Jude. Aber es würde auf der Liste meiner eigenen Charakterisierungen so weit unten vorkommen, dass ich es im Smalltalk wahrscheinlich gar nicht erwähnen würde.
Das war aus der Sendung. Jetzt ist er bei uns in der Sendung. Hallo, Herr Donskoy. Sie sagen ja, Sie sind ein schlechter Jude, weil Sie nicht besonders gläubig sind. Was hat Sie trotzdem an dieser ersten jüdischen Talkshow im deutschen Fernsehen so gereizt, wenn das für Sie eigentlich nebensächlich ist, dass Sie jüdisch sind?
Es ist für mich nicht nebensächlich. Es ist für mich Teil meiner, ganz bestimmter Teil meiner Identität. Und mir war es einfach wichtig, dass man es claimt, den Begriff. Weil mit Jude verbinden Menschen oder mit Jude oder Jüdin, wenn jemand sagt, sie sind jüdisch, verbinden die Leute damit in der aktuellen Situation, gerade jetzt zum Beispiel Israel-Palästina-Konflikt. Normalerweise fällt den Leuten Holocaust und Antisemitismus dazu ein. Es fällt kaum jemandem ein, dass man über pluralistische, moderne Gedankenstrukturen sprechen kann, über jüdische Philosophie, über generelles säkulares jüdisches Leben. Ich bin, wie Sie gerade schon sagten, nicht besonders gottesgläubig. Dennoch sehe ich mich als Jude. Und ich glaube, allein diese Diskrepanz ist schon Verwirrung genug für viele Menschen. Deswegen war es wirklich wichtig, an dieser Show zu arbeiten.
Als echter Weltbürger können Sie ja gut vergleichen. Sie sagen, in Deutschland macht es am wenigsten Spaß, Jude zu sein. Liegt das vor allem am Holocaust oder noch mehr daran, dass die anderen Deutschen alle so schrecklich verkrampft damit sind?
Das eine schließt das andere nicht aus, sondern beinhaltet das eine. Natürlich ist die Auseinandersetzung mit dem Judentum immer im Kontext der Geschichte, was auch essentiell ist, weil man darf nicht vergessen, das darf sich alles nie wiederholen und natürlich basierend darauf gibt es eine Verkrampfung. Wir führen plötzlich Sachen wie eine Schlussstrichdebatte, wo man sich denkt, oh Gott, die Leute wollen nicht mehr über die Vergangenheit sprechen und so einfach geht das einfach nicht. Man kann deutsches Judentum nicht von der Geschichte trennen, man kann Deutschland nicht von seiner Geschichte trennen. Es ist eine deutsche Geschichte, es ist auch die jüdische Geschichte, aber es war die jüdische Geschichte der Juden in Europa und der Nationalsozialismus war dann auch eine europäische Geschichte, aber es ist vor allem eine deutsche Geschichte und diese Sachen darf man nicht miteinander vermischen. Man darf nicht jeden jüdischen Menschen in Deutschland nach Nationalsozialismus fragen, genauso wie man nicht jeden jüdischen Menschen in Deutschland darüber befragen darf, wie er zu Israel-Palästina steht. Wir stecken gerade in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, in der wir sehr komplexe Themen wie Corona, wie Israel-Palästina, wie den Klimaschutz immer gerne alles in einen Topf werfen und den Leuten in kleinen Häppchen auf Social Media präsentieren. Und es führt natürlich dazu, dass sich sehr viele Menschen missrepräsentiert fühlen und auf der anderen Seite fühlen sich sehr, sehr viele Menschen missverstanden. Und mit Freitagnachtschuss ging es uns vorrangig darum, dass wir einfach eine positive Attribute zum jüdischen Leben hier in Deutschland beisteuern können. Und zwar, dass es eine plurale, breit gefächerte und dynamische jüdische Identität wiedergeben kann und muss.
Und Sie sagen ja, für Sie zählt das hier und jetzt und haben deshalb als eine Ihrer Regeln in der Sendung nicht über den Holocaust reden. Das klappt allerdings nicht immer. Aber mal unabhängig davon und unabhängig vom Glauben, wie schaffen Sie es, ganz im Hier und Jetzt zu sein?
Ganz im Hier und Jetzt ist es sehr, sehr schwierig zu sein. Ich versuche die Momente, in denen ich künstlerisch mich betätige, natürlich alles andere auszublenden. Aber man ist ja immer die Summe dessen, was einem passiert ist und das, was man sich wünscht. Aber unsere Welt ist gerade so schnelllebig, dass wir die ganze Zeit versuchen, alles ins Jetzt zu packen. Aber das Jetzt ist, es ist halt nur das, was man gerade wahrnimmt, mit seinen Sinnen, mit seinem Herzen, mit seinen Emotionen. Und ja, man kann das aber oft leider nicht lösen von den Situationen, in denen man gerade ist. Wir sehen es ja natürlich an jedem Konflikt. Man ist vielleicht ein liberaler Mensch und man glaubt an Pluralismus und plötzlich geschieht einem was ganz, ganz Schlimmes und plötzlich kann man das alles nicht mehr sehen, weil die Emotionen feuern, die chemischen Reaktionen im Hirn feuern einen zum Beispiel mit Adrenalin und plötzlich denkt man nicht mehr klar. Man ist nicht mehr im Hier und Jetzt, man ist in einem anderen Hier und Jetzt. Hier und Jetzt bedeutet einfach sehr, sehr viele Sachen.
Es gibt viele gute Gründe für Freitagnacht Jews. Einer ist natürlich auch 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Aber geht's vor allem nicht um mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit des Jüdischseins in Deutschland?
Ja, die 1700 Jahre Judentum in Deutschland sind ein sehr schwieriger Feiertag, denn A, hat es vor 1700 Jahren in Deutschland noch nicht gegeben. Und immer wenn man so etwas feiert, hat es so ein Gefühl von, wir schauen von draußen auf diese Juden da. Und es gab einfach, ich bin hier aufgewachsen, ich bin auf eine jüdische Schule gegangen, zum Teil eine jüdische Schule, vor der immer Polizei steht, damit bin ich aufgewachsen. Das sind alles keine neuen Phänomene für mich und für die Juden, die in Deutschland leben, Juden und Jüdinnen. Von außen betrachtet gibt es diesen wunderbaren Begriff, den man in der jüdischen Gemeinde sehr gerne benutzt, Jew-Porn. Man fühlt sich manchmal instrumentalisiert, als würde man von außen begafft werden, wenn es um Judentum geht. Und das wollen wir hier natürlich nicht, weil es gibt so viele Porträts, die mit einer Erzählerstimme anfangen. Heute schauen wir auf das jüdische Leben in Düsseldorf. Wie lebt denn der Jude? Und genau diese Sachen, das tut einem so weh, wenn man so über sich gesprochen hört. Wenn man hört, wie Juden marginalisiert werden in, guck mal, das sind Juden und Juden leben so. Und genau das ist halt nicht. Also wie Sie schon sagten, die Sichtbarkeit ist essentiell, aber vor allem die Sichtbarkeit der pluralen und dynamischen Identität, die einfach die sein kann, dass man eine queere, junge, angehende Rabbinerin ist und kann genauso gut sein, dass man konservative Gedanken hat. Es kann halt alles sein, weil im Endeffekt haben wir auch Leute, die in Deutschland leben. Das heißt, eigentlich sind sie Deutsche. Ne? Sie sind deutsche Juden. Und genauso wie wir uns daran gewöhnt haben, dass es eine breit gefächerte Masse und eine sehr, sehr diverse deutsche Gesellschaft gibt, genauso gibt es eine diverse jüdische deutsche Gesellschaft. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig natürlich darzustellen, weil man muss ja mit Labels arbeiten. Wir müssen ja trotzdem versuchen, irgendwie den Leuten das zu erklären, was ein Jude oder was eine Jüdin ist. Und das ist ja auch wiederum für jeden anders. Das heißt, nach der Sendung kann ich Ihnen nur sagen, ich weiß jetzt heute nicht mehr, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Es ist vielleicht noch schwieriger für mich. Aber ich hoffe, ich gebe den Leuten mit der Show eine Möglichkeit, sich selber eine Meinung zu bilden.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn auf die Sendung?
Also in meinen sozialen Bubbles natürlich positive. Wenn Sie auf Telegram in verschiedenen Gruppen suchen, dann gibt es da die schlimmste antisemitische Hetze, die Sie sich vorstellen können. Also Wörter, die ich nicht wage auszusprechen. Ich habe sie jetzt in einem Instagram-Post von mir mal ein bisschen vorgelesen, was man da so gesagt bekommt. Ja, es ist alles sehr, sehr hitzig. Natürlich jetzt in den letzten paar Tagen ist der Antisemitismus nochmal hochgeflärt. Jedes Mal, wenn es einen Konflikt in Israel und Palästina gibt, wird das leider projiziert auf die jüdische Gesellschaft in Deutschland. Das heißt, zu jedem meiner Posts, die gerade irgendwas mit deutschem Judentum zu tun haben, kriege ich vermehrt Messages darüber, dass die Israelis Kindermörder seien. Sowas ist sehr schwierig und es ist kein einfaches Thema, leider.
Leider ja, und leider kriegen die Leute das einfach nicht getrennt, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber so ist das halt.
Es kann was miteinander zu tun haben. Ich zum Beispiel in meiner Warte natürlich. Meine Mutter lebt in Israel. Ich bin in Israel zum Teil aufgewachsen. Ich habe eine Meinung zu Israel-Palästina. Aber ich habe keine verfestigste Meinung. Ich habe eine Meinung, die auch sich dem anpasst, was gerade geschieht. Wenn gerade Frieden ist, natürlich glauben dann alle in diesem Augenblick an Liberalismus. Und sobald Krieg herrscht, ist es immer sehr, sehr schwierig. Und was ich beobachte und was mich traurig macht, ist, dass so viel auf Social Media gepostet wird, was gar keine kontextuelle Bewandtnis hat. Leute sharen, egal auf welcher Seite sie stehen, Bekundungen. Aber sie dehumanisieren die Menschen, die in einem Konflikt leben, weil plötzlich wird aus einem Konflikt ein Instagram-Post. Und das ist dehumanisierend, ganz oft unsensibel und leider in vielen Fällen, vor allem wenn es um Israel-Kritik ist, wird es dann leicht antisemitisch, weil nicht jeder, der Israel kritisiert, ist ein Antisemit, das um Gottes Willen. Aber wenn man Juden in Deutschland permanent damit konfrontiert, was in Israel passiert und ihnen eine Schuld gibt, ist das antisemitisch.
Die Einnahmen Ihres Songs Jude, der übrigens gestern als Single erschienen ist, spenden Sie zu 100% an hassenmelden.de. Das ist Ihnen offensichtlich sehr wichtig, dass das, was im Netz da alles kursiert an schlimmen Sachen, so nicht weitergehen kann.
Absolut. Also wir sehen ja wirklich immer mehr Hate Speech. Hate Speech ist ein riesengroßes Problem. Ob Politikerinnen, JournalistInnen oder auch Menschen des öffentlichen Lebens kriegen sehr, sehr viel Hass. Vor allem, wenn es um unbequeme Themen geht. Aber auch, das wird immer mehr das Phänomen, ich habe mit den Gründern von Hassmelden gesprochen. Sie kriegen bis zu 1000 Meldungen, dass Leute sich beleidigt, gehetzt, gemobbt im Internet fühlen. Und das können Sexismus, Homophobie, Rassismus, Islamophobie oder auch Antisemitismus sein. Und ganz viele Leute trauen sich aber. aber nicht, das zur Anzeige zu bringen. Und über Hassmelden kann man das Ganze anonym machen und mir war es einfach ganz wichtig, was beizusteuern. Weil ich A, damit selbst gerade größtmöglich konfrontiert bin und B, weil ich einfach glaube, dass wir gerade in eine Welt abrutschen, in der man durch die Online-Anonymität so viel loswerden kann. In 120 Zeichen kann man sich das Herz von der Seele reden und oft wird dafür aber leider Polemik benutzt, die beleidigend, rassistisch und zutiefst zerstörend ist. Und das Schlimme ist, das Dehumanisierende am Internet ist, man schreibt jemandem eine Nachricht und ich glaube, viele Menschen sind sich vielleicht gar nicht bewusst, wie krass das andere Leute treffen kann. Das traumatisiert. Kinder werden gemobbt, Kinder bringen sich in der Schule um, weil sie gemobbt werden. Vielleicht aufgrund ihrer Herkunft, vielleicht aufgrund ihrer Sexualität, vielleicht aufgrund ihres Aussehens. Und das sind Sachen, die nehmen immer mehr zu. Es gibt wirklich von Monat zu Monat wird die Hate Speech krasser. Und dieser Song ist mein Beitrag dazu, dass hoffentlich immer mehr Menschen sich dagegen wehren können. Und ich finde, man muss diese Sachen zur Anzeige bringen. Und Hass melden kann das auf anonyme Art und Weise.
Fällt mir jetzt ganz schwer, die Kurve zu kriegen zu einem anderen Aspekt Ihrer Sendung. Es wird nämlich auch gekocht und gegessen darin. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also wir laden ja zu Freitagnacht-Juice ein. Freitagnacht ist normalerweise traditionell der Schabbat. Und am Schabbat lädt man Leute zum Essen ein, ob sie jüdisch sind oder nicht. Es ist ein Gebot, Leute zum Essen einzuladen. Und Essen lockert. Essen ist eine Atmosphäre, bei der man vielleicht sogar mit vollem Mund manchmal Sachen sagt, die man, wenn man sich normal gegenübersteht, nicht sagen würde. Haben Sie bestimmt auch mitbekommen. Wir trinken auch alle sehr, sehr gerne Wein, meine Gäste. Das lockert die Zunge auch noch.
Funktioniert immer, klar. Sie starten ja im Moment wirklich voll durch. Ich habe es eingangs gesagt, als Schauspieler, als Musiker, als Host Ihrer Late-Night-Sendung. Wie sehr hilft Ihnen da Ihre, wie Sie selber sagen, sowjetische Erziehung? Ist Ihnen der Ehrgeiz und das Durchhalten regelrecht antrainiert worden?
Ich glaube, vielleicht ist es noch mehr der Migrationshintergrund. Ich komme aus einer Familie, die, meine beiden Eltern waren Anfang 20 oder 20, als sie nach Deutschland gekommen sind. Und ich bin aufgewachsen mit diesem, ja, mit dieser Mentalität, dass wir schaffen das, wir integrieren uns, wir lernen Deutsch, wir tun alles dafür, hier anzukommen. Ich bin mit hart arbeitenden Eltern aufgewachsen. Und natürlich, das Sowjetische ist auch ein großer Teil davon. Also Teil der sowjetischen Erziehung war sehr, sehr früh mit dem Kulturerbe, vor allem aus der russischen Ecke, konfrontiert zu sein, Klavier zu lernen. Ja, Ehrgeiz ist ein großes Ding. Meine Familie kommt aus einem Land, in dem man sich halt nicht mit materiellen Dingen brüsten konnte, sondern mit seiner Bildung, mit seinem Wissen und auch mit der Kunst. Und das wurde mir auf jeden Fall weitergegeben. Ich will das aber nicht marginalisieren, weil für andere Menschen, die denselben Migrationshintergrund haben als ich, sieht es ja wiederum anders aus. Also unsere Integrationsgeschichte und meine Migrationsgeschichte war eine, man würde in Deutschland gerne sagen, eine positiv gelungene Integration. Aber klar, das hat harte Arbeit und viele Einschränkungen gekostet, auch meine Eltern und meine Großeltern auch. Und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir das mitgegeben haben.
Sie sprechen ja 4 Sprachen fließend: Russisch, Hebräisch, Deutsch und Englisch. Welche davon ist denn emotional gesehen Ihre Muttersprache?
Es kommt darauf an, mit wem ich spreche. Also mit meiner Mama spreche ich eigentlich, wenn wir alleine sind, auf Russisch, aber es ist auch die einzige Person. Weil in der Familie, wir sind eine große Patchwork-Familie, wir sprechen am Tisch eigentlich alle 4 Sprachen, weil alle leben woanders. Ich habe Geschwister in den Staaten, in England, in der Schweiz, in Deutschland, in Israel. Die Familie ist komplett durcheinander. Also ich muss sagen, im Spielen, im Kunstschaffen, ich schreibe alle meine Konzepte auf Englisch, weil ich auf Englisch am meisten sozialisiert wurde zum Thema Kunst. Streiten tue ich sehr, sehr gerne auf Hebräisch, weil das einfach wunderbar hinten von der Zunge rollt. Und am explizitesten ausdrücken kann ich mich auf Deutsch.
Lassen Sie uns noch kurz über Ihre neue ZDF-Miniserie Schlafschafe sprechen, in der Sie die männliche Hauptrolle spielen. Da geht es ja um Verschwörungstheorien. Wie sehr hat Sie das Thema selbst gepackt?
Ach ja, es ist wirklich ein Jahr voller sozialkritischer Projekte. Das Thema hat mich groß gepackt, weil natürlich wir alle sehen, was in den letzten 14 Monaten passiert ist. Also egal auf welcher, auch wieder da, es ist so schade zu sagen Seite, aber kritikfähiges Denken der Gesellschaft ist gerade wirklich stark unter Beschuss und Polemiker und Populisten versuchen, Konflikte immer auszunutzen und das geschieht leider gerade sehr stark. In meinem Freundeskreis selber habe ich auch, kenne ich ein Pärchen, was sich getrennt hat aufgrund von sehr unterschiedlichem Gedankengut bei der Parteien. Allein am Set haben wir gemerkt, wie krass das ist. Wir haben alle so viel diskutiert über Masken, über Impfungen. Das war noch Anfang des Jahres, da wussten wir alle noch nicht, wann wir geimpft werden und was überhaupt passiert und wann der Lockdown überhaupt jemals wieder aufhört. Das ist einfach ein Thema, was sehr, sehr packt, aber die Serie ist keine politische. Das ist eine Serie, die wirklich auf emotionale Art und Weise untersucht, was passiert denn mit einem Paar, wenn einer sagt, Masken sind schädlich für unsere Kinder und der andere sagt, nein, Masken retten unsere Kinder. Was macht man dann? 2 Menschen, die ganz, ganz unterschiedliche Sachen glauben, aber sich lieben. Was passiert mit der Liebe? Was passiert mit der Beziehung? Und das versucht die Serie zu untersuchen.
Wie gehen Sie denn mit Leuten im Freundeskreis um? Denn das hat ja jeder von uns im Moment, dass irgendwelche Menschen, die man kennt, wo man das nie für möglich gehalten hätte, auf einmal irgendwelchen Blödsinn von sich geben und glauben.
Es gibt kritisches Denken und es gibt Blödsinn. Wenn mich jemand mit mir kritisch und darüber unterhalten möchte, warum ich mich direkt habe impfen lassen, kann ich gerne meine Begründungen dafür geben. Wenn mir jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, kann ich auch mit ihm darüber sprechen oder mit ihr. Wenn jemand mit dem großen Reset kommt oder dass Juden die Welt regieren und dass Bill Gates uns chippen lassen möchte, habe ich oft nicht mehr die Kraft, darüber zu sprechen, weil ich dann einfach nicht weiß, was ich entgegensetzen soll. Wenn die Quellen, aus denen der eine Debattierende sich zieht, der Telegram-Kanal von etwaigen früheren veganen Köchen ist, dann braucht man da nicht zu sprechen.
Haben Sie eine Lieblingstheorie unter den Verschwörungstheorien, wo Sie sagen, die ist besonders schwachsinnig?
Oh Gott, eine Lieblingstheorie. Also ich glaube, das mit dem 5G-Chip war mit das Beste. Das in irgendwelchen Masten beim 5G-Chip installieren, haben Leute eine Tür aufgemacht und da stand Corona drin. Das ist, da denke ich mir so, wow. Man kann sich auch wirklich alles herleiten. Dann können wir zu Rapunzel gehen. Wissen Sie, von welchem Königreich Rapunzel die Königin war? Vom Königreich von Corona. Und sie lebte allein in ihrem Turm. Das ist doch eine Verschwörungstheorie. Vielleicht hat Rapunzel uns Corona gebracht.
Alle unsere prominenten Interviewgäste haben am Ende einen Musikwunsch frei. Was wünschen Sie sich denn?
Ich wünsche mir Blue World von Mac Miller.
Und warum?
Weil Mac Miller einer meiner absoluten Lieblingskünstler ist und in diesem Song geht es so ein bisschen darum, der Teufel steht vor meiner Tür und ich würde am liebsten 180 Grad machen und gehen. Und leider ist er auch verfrüht gestorben, aber es ist eine sehr, sehr schöne Analyse von dem, wie er die Welt sieht. Und ich finde es einen wahnsinnig berührenden und trotzdem sehr, sehr, sehr artistischen Beitrag zu unserer Gesellschaft, diesen Song.
Vielen Dank, Daniel Donskoy, der Schauspieler, Musiker und Moderator in SWR 2 am Samstagnachmittag. Und hier ist sein Musikwunsch, Mac Miller mit Blue World.